Ja, meine Damen und Herren, sicher haben Sie alle schon einmal vom Weißwurst-Äquador gehört, einer scherzhaften Bezeichnung für die gedachte Kulturgrenze zwischen Altbayern und dem restlichen Deutschland. Allerdings gibt es unterschiedliche Ansichten, wo genau dieser Weißwurst-Äquador verläuft. Die einen sagen, er verlaufe entlang des Mains, die anderen entlang der Donau. Für manche zieht er sich auch in einem Radius von 100 Kilometern um München herum. Eine einhellige Meinung herrscht dagegen, was den Verlauf des sogenannten Ebbel-Äquators angeht, womit landläufig die Sprachgrenze zwischen dem Rheinfränkisch-Hessischen und dem ostfränkischen Sprachraum bezeichnet wird, die sich durch den Spessart zieht. Wir haben ja heute schon ein paar Mal davon gehört. In dieser Bezeichnung steckt übrigens auch gleich das Hauptmerkmal dieser Sprachgrenze, dazu gleich noch genaueres. Zunächst möchte ich aber auf die dieser Tagung zugrunde liegende Frage, wie viel Franken steckt in Aschaffenburg, eingehen, die ich abgewandelt habe in wie viel Fränkisch steckt in Aschaffenburg. Wenn man von der geografischen oder politisch-administrativen Region Franken spricht, versteht man darunter die drei bayerischen Regierungsbezirke Ober-, Mittel- und Unterfranken. Volkstümlich bezeichnet man daher die in der jeweiligen Region gesprochenen Dialekte häufig als Ober-, Mittel- und Unterfränkisch oder auch ganz allgemein als Fränkisch. In der Sprachwissenschaft und in der Dialektologie ist aber das Gebiet der fränkischen Dialekte wesentlich größer, wie die Übersichtskarte zu den deutschen Dialekten zeigt. Es reicht vom hellblauen Niederfränkischen ganz im Norden, das die Mundarten im nördlichen Rheinland, den westlichen Niederlanden und dem nördlichen Belgien umfasst, über das südlich angrenzende Mittelfränkische, zu dem die Mundarten an der Mosel sowie am Rhein um Düsseldorf und Köln gehören und das direkt anschließende grünblaue Rheinfränkische, zu dem die hessischen und pfälzischen Mundarten zählen, bis ins rötliche Ostfränkische, das vor allem bei uns in Franken, aber auch im nördlichen Baden-Württemberg in den hohenloischen Gebieten gesprochen wird. Die gesamte fränkische Dialektgruppe verteilt sich also auf alle drei großen Sprachräume in Deutschland. Das Niederfränkische gehört zum in Blautönen gehaltenen Niederdeutschen im Norden, zu dem auch die Mundarten der nördlichen deutschen Bundesländer gehören. Zwischen den zwei roten Linien befindet sich das in verschiedenen Grüntönen markierte Mitteldeutsche, zu dem neben dem Mittel- und Rheinfränkischen im Westen auch das Thüringische und Obersächsische im östlichen Teil zählen. Das Ostfränkische, wie auch das Alemannische und Bayerische, gehören zum in verschiedenen Rottönen gehaltenen Oberdeutschen, das auch das österreichische Gebiet sowie die deutschsprachigen Teile der Schweiz einschließt. Oberdeutsch und Mitteldeutsch bilden übrigens zusammen den hochdeutschen Sprachraum, der sich vor allem aufgrund einer lauthistorischen Entwicklung deutlich vom Niederdeutschen unterscheidet. Die Dialektgrenze zwischen dem Niederdeutschen und dem Hochdeutschen, genauer dem Mitteldeutschen, bildet die sogenannte Benrather Linie, das ist die obere, dickere rote Linie. Sie verläuft von Düsseldorf über Kassel und Göttingen bis nach Cottbus. Die Sprachgrenze zwischen dem mitteldeutschen und oberdeutschen Dialektgebiet, die sogenannte Germersheimer Linie, das ist die untere rote Linie, zieht sich von Karlsruhe und Heidelberg westlich von Würzburg nach Norden bis nach Thüringen hinein und verläuft über den Rennsteig dann leicht nach Süden abfallend bis nach Plauen. Die Unterschiede zwischen diesen drei großen Dialektgebieten sind auf die zweite oder hochdeutsche Lautverschiebung, die zwischen dem 5. bis 8. Jahrhundert stattgefunden hat, zurückzuführen. Diese Lautverschiebung betrifft die germanischen Verschlusslaute P, T und K, die im niederdeutschen Gebiet erhalten sind, im Mittel- und im Oberdeutschen Gebiet jedoch, je nach Dialekt, in unterschiedlichem Umfang verschoben wurden. P zu PF, T zu S oder Z und K zu CH, also zu K. In den oberdeutschen Dialekten haben wir nur verschobene Formen. Hier sagt man Apfel, Wasser und machen. Im Mitteldeutschen hat sich nur das germanische P gehalten. Hier hört man Apfel, aber Wasser und machen. Im Niederdeutschen wurde nicht verschoben. Hier sagt man heute auch noch in den Dialekten Apfel, Water, kennen wir auch alle von der Waterkant, und Macken. Nun verkleinern wir unseren Blick und schauen auf die Dialekte in Franken. Wie anfangs schon erwähnt, versteht man landläufig, wenn man vom fränkischen Dialekt spricht, ganz allgemein die Dialekte, die in den drei fränkischen Regierungsbezirken gesprochen werden. In der Mundartforschung werden diese Dialekte aber als ostfränkisch bezeichnet und von anderen fränkischen Dialekten, wie eben etwa dem mittelfränkisch-rheinischen oder dem rheinfränkisch-hessischen, unterschieden. Wie Sie anhand der verschiedenen Grüntöne, ich schiebe es doch mal ein wenig weiter rüber, erkennen können, ist das Ostfränkische unterteilt in zwei größere Gebiete. Das dunkelgrüne Unterostfränkische ist in Unterfranken zu hören. Sein Verbreitungsgebiet entspricht ungefähr dem mittelalterlichen Territorium des Hochstifts Würzburg und erstreckt sich im Norden über die fränkische Bezirksgrenze hinaus bis zum Rennsteig. Das hellgrüne Oberostfränkische wird vor allem in Ober- und in Mittelfranken gesprochen. Es ist erst später nach der Gründung des Bistums Bamberg entstanden. Die Sprachgrenze zwischen beiden Mundarträumen ist die sogenannte Steigerwald-Coburg-Obermainschranke. Ganz im Westen Unterfrankens, in den Gebieten, die früher zum Erzbistum Mainz gehörten, wird rheinfränkisch-hessisch gesprochen, also in den roten Gebieten westlich des Spessarts, um Aschaffenburg sowie im nordwestlichen Unterfranken in der Rhön an der Grenze zu Hessen. Die Sprachgrenze zwischen dem rheinfränkisch-hessischen und dem unterostfränkischen Dialektraum ist die sogenannte Spessart-Barriere, die aufgrund eines markanten Merkmals auch Apfel-Apfellinie oder eben scherzhaft Apple-Äquator genannt wird. Sie bildet in Unterfranken einen Teilabschnitt der vorhin bereits erwähnten Germersheimer Linie, die in ihrem nördlichen Verlauf durch die Rhön dann auch Rhönschranke heißt. Zwischen dem rheinfränkisch-hessischen und dem unterostfränkischen markiert das rot-grün schraffierte Gebiet einen breiten Übergangsstreifen zwischen diesen beiden sprachlichen Kernlandschaften, in dem sogenannte Mischphänomene zu beobachten sind. Ich halte fest, geht man also alleine von der Bezeichnung der Sprachräume aus, dann steckt Franken bzw. Fränkisch auf jeden Fall in Aschaffenburg, weil eben hier rheinfränkisch-hessisch gesprochen wird. Soweit zum Überblick, ich komme jetzt zu den Beispielen. Ich möchte Ihnen anhand von einigen Karten und einer Tabelle veranschaulichen, in welchen Merkmalen sich die beiden Sprachräume voneinander unterscheiden. Wir schauen uns zunächst einige Beispiele zur Lautung an. Nicht fehlen darf natürlich die Karte zum Apple-Äquator. In den gelben Gebieten im Westen und Nordwesten haben wir die unverschobenen Formen Pan oder Panne, Appel und Strump. Im großen blauen Gebiet dagegen die von P zu PF verschobenen Formen Pfann oder Pfanne, Apfel und Strumpf. In den gelb-blau schraffierten Gebieten dazwischen haben wir Mischformen erhoben. So gilt zum Beispiel im Südwesten in Amorbach Pan mit unverschobenem P im Anlaut, aber Apfel und Strumpf mit Pf im In- und Auslaut. Oder im Nordwesten in Obersinn Pfann mit Pf im Anlaut, aber Appel und Strumpf mit P im In- und Auslaut. Viele Unterschiede zeigen auch vokalische Phänomene. Ein paar der auffälligsten veranschaulicht die Tabelle. Die mittelhochdeutschen Diphthonge, das sind vokalische Doppellaute, und in diesem Fall sind es ihr, ur und ür, wie sie in lieb, Bruder und Füße vorkommen. Die wurden im Mittelhochdeutschen auch noch so ausgesprochen, nämlich lieb, Bruder, Füße. So wie auch heute noch in der unterostfränkischen Mundart. In der neuhochdeutschen Schriftsprache sind diese Doppellaute zu einem langen I, U und Ü geworden. Auch im Rheinfränkisch-Hessischen spricht man diese einzelnen Vokale. Es heißt lieb, Bruder, Füß oder öfter auch kurz gesprochen Füß. Um Aschaffenburg und Alzenau hört man statt Ü auch oft ein I. Darauf komme ich später nochmal zurück. Auch die Entwicklung des alten germanischen E-Lautes, wie zum Beispiel in Nebel, charakterisiert die Dialekte. Viele von Ihnen kennen sicher den Spruch, der dieses Merkmal aufgreift. Bis Lohr geht der Nebel, dann geht der Nabel an. Genauer gesagt kommt im Rheinfränkisch-Hessischen ein kurzes Ä vor. Um Aschaffenburg gibt es Nevel. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ich komme nicht von der Ecke. Also sehen Sie es mir nach. In der unterostfränkischen Mundart wird das alte E zu einem langen A, hier sagt man Nabel. Da bin ich schon eher daheim. Anhand dieses Beispielworts lässt sich noch ein Merkmal feststellen, das für die Dialekte in Franken typisch ist. Der Verschlusslaut B wird zwischen zwei Vokalen zum Reibelaut W. Diese sogenannte Spirantisierung ist übrigens in allen Sprachlandschaften in Franken zu beobachten, auch in weiten Teilen des Rheinfränkisch-Hessischen. Die mundartliche Aussprache von Mittelhochdeutsch Ei, wie es zum Beispiel in Kleid und Breit vorkommt, verhält sich jetzt genau umgekehrt. Hier spricht man ein langes A im Rheinfränkisch-Hessischen, also Glad, Brat, während im Unterostfränkischen langes Ä zu hören ist, also Kläd, Brät. Sie haben sicherlich alle noch von Fastnacht im Franken der Barbara-Stamm ihr blaues Kläd im Ohr. Für das letzte lautliche Beispiel in der Tabelle wechsle ich wieder zur Katte. Es geht um die Aussprache des Langvokals Ä in Käse. Zuerst mal ist das Wort überall einsilbig, weil die Endung E wegfällt. Wir Unterfranken sind Sprachökonomen, wir lassen ja gern was weg. Im blauen Unterostfränkischen sagt man Kas, während im gelben Rheinfränkisch-Hessischen Käs zu hören ist. Interessant ist hier übrigens der schmale grüne Kersstreifen, vermutlich eine sogenannte Reliktform, ein sogenanntes Barrierenrelikt, das sich nur erhalten hat, weil es eben zwischen zwei relativ stabilen sprachlichen Kernlandschaften liegt. Auch im Bereich der Morphologie, der sogenannten Formenbildung, lassen sich Beispiele finden, die deutliche Unterschiede zeigen. Schauen wir zunächst, wie Verkleinerungsformen gebildet werden, hier am Beispiel von Rad im Singular. Für die Bildung von Verkleinerungsformen gibt es zwei konkurrierende Endungen, nämlich chen und lein. Die Endung chen ist in den niederdeutschen und mitteldeutschen Mundarten üblich, die Endung lein in den oberdeutschen. Im rheinfränkisch-hessischen Dialekt, der zu den mitteldeutschen Mundarten gehört, auf der Karte also wieder in den gelb eingefärbten Gebieten, ist die Endung chen typisch. Man hört hier mundartlich rätsche, rätsche oder rätche. Im Oberdeutschen verwendet man die Endung lein, die im Unterostfränkischen als le, wie in rädle, und weiter östlich dann auch als la, wie etwa in radler, begegnet. Auch die Endungen für den Infinitiv, also für die Grundform von Verben, sind ein charakteristisches Merkmal. Auf der Karte eingetragen sind die Realisierungen für das Verb laden, dass wir mit dem Ergänzungssatz, das Heu muss man auf den Wagen laden, erhoben haben. Die unterschiedliche Aussprache des Vokals lasse ich jetzt außer Acht. Ich vernachlässige jetzt auch, was die gestrichelte Linie bedeutet. Dazu sage ich nachher noch mal etwas. Sondern es geht jetzt nur um die Endungen. Sie sehen, im Rheinfränkisch-Hessischen endet der Infinitiv auf Vokal. Man hört Lode, Lore, Lorde oder Lade. Im Unterostfränkischen dominieren dagegen die endungslosen Infinitive wie lad oder lod. Meine Damen und Herren, wie im Vortragstitel angekündigt, soll es aber nicht nur um Unterschiede, sondern auch um Gemeinsamkeiten zwischen dem Rheinfränkisch-Hessischen und dem Unterostfränkischen gehen, auch wenn uns natürlich die Unterschiede in der Regel viel mehr auffallen. Beim ersten Kartenbeispiel bleiben wir bei der Formenbildung des Verbs. Es geht um den sogenannten Gerundiv, also um den Infinitiv nach zu. Der Satz, den wir dazu abgefragt haben, lautete: Dem ist nicht zu helfen. Und wie Sie unschwer erkennen können, unterscheidet sich dieses Kartenbild deutlich von dem zuvor. Denn hier macht die Endung auf Vokal, wie in helfe, halfe oder hölfe, nicht an der Spessart-Barriere Halt, sondern sie reicht weit ins unterostfränkische Kerngebiet hinein. Die Endung auf Nasal, wie in helfen oder helfen, konzentriert sich aufs östliche Unterfranken. Diese Grenze ist übrigens eine ganz markante Sprachgrenze in der Osthälfte unseres Bezirks und heißt Schweinfurter Staffellinie. Sie ist auch gut auf der Karte zur Aussprache von G im Inlaut, hier am Beispiel von Wagen und Getragen, zu erkennen. Von den gelb und grün markierten Gebieten mit sogenannten Kontraktionsformen wie Wö und Gedrö im nördlichen Unterfranken und bei und Weh und Gedreh wie um Pattenstein abgesehen, sehen Sie hier ein nahezu identisches Kartenbild wie bei der Karte zuvor. Auch hier herrscht Einigkeit westlich und östlich der Spessart-Barriere, weil in dem großen hellblauen Gebiet überall ein Reibelaut gesprochen wird, nämlich woche, gedroche. Auch im Bereich der Lexik, also des Wortschatzes, gibt es grenzüberschreitende Phänomene, denn zu den auffälligsten Merkmalen einzelner Mundarten gehören natürlich auch die dialektalen Wörter, die man für Dinge des täglichen Lebens verwendet. Als Kartenbeispiele habe ich die dialektalen Bezeichnungen für Quark und die Kartoffel ausgesucht. Aus Zeitgründen kann ich natürlich nicht auf alle auf der Karte eingetragenen Bezeichnungen eingehen. Die erste Wortschatzkarte zeigt die mundartlichen Bezeichnungen für den Quark. Allerdings ist hier nicht das Produkt gemeint, das man heute im Supermarkt kauft, sondern den Quark, den die Bauern früher selber hergestellt haben. Im gesamten Westen und Nordwesten Unterfranken sagt man in den gelben Gebieten zu diesem Milchprodukt Matte oder die Zusammensetzung Käsematte. Und dann backt man hier natürlich auch den Matteblotz. In den blauen Gebieten kommen dagegen verschiedene Zusammensetzungen mit dem Grundwort Käse vor, zum Beispiel Biberles Kaas, Kobberles Kaas oder Hürles Kaas, und man backt Käseblotz. Auch die Bezeichnung Grundbirne mit der Variante Grundbiere für die Kartoffel überschreitet die Spessart-Barriere. Auch wenn die mundartlichen Aussprachevarianten sich natürlich von Grombern über Grumbern zu Grumbiere etwas unterscheiden. Diese Bezeichnung hat ihren Ausgangspunkt übrigens im Westmitteldeutschen und ist über das Rheinfränkische bis ins Ostfränkische vorgestoßen. Meine Damen und Herren, ich komme langsam zum Schluss, mit dem ich noch einen speziellen Blick auf die engere Region um Aschaffenburg werfen möchte. Denn es gibt durchaus ein paar Phänomene, durch die sich nur der Raum Aschaffenburg mit dem Vorspessart deutlich vom Hochspessart oder vom südlichen Untermain unterscheidet. Zunächst zur Aussprache des Reibelauts Ch nach sogenannten vorderen Vokalen wie I oder E. Sie sehen hier die Karte zum Beispiel Wort Ich. Das Phänomen haben wir vorhin, ich glaube beim Bürgermeister, haben wir das auch schon gut hören können. Während in Unterfranken hier großräumig Ich oder in mein Dreieck die Variante mit Ausfall des Reibelauts, also I, gesprochen wird, dominiert um Aschaffenburg die Lautung Ich. Als Anton Hirsch in den 50er Jahren eine Erhebung im Spessart durchgeführt hat, verzeichnete er diese Lautung vor allem im Aschaftal. Er nimmt an, dass diese Variante ausgehend von Aschaffenburg durch pendelnde Arbeiter weiter ins Umland gelangt ist und ihre weitere Verbreitung auch noch nicht abgeschlossen ist. Wie die Belege aus unseren Erhebungen für den Sprachatlas von Unterfranken zeigen, also alle Karten basieren übrigens auf diesen Erhebungen für diesen Sprachatlas, hatten sie sich in den 90er Jahren, als wir diese Befragungen durchgeführt haben, bereits ziemlich weit weiter südlich bis nach Miltenberg ausgebreitet. Nahezu identische Kartenbilder zeigen übrigens die Karten zu Mich und Sich, zu Essig, zu Rechen, Speiche oder auch zu Milch. Interessant wäre, wie es sich heute gut 30 Jahre später verhält, also ob die Ausdehnung des Sch noch weiter fortgeschritten ist. Jüngere Sprecher scheinen diese Aussprachevariante übrigens gar nicht mit Dialekt in Verbindung zu bringen. Oder wie würden Sie die Aussage eines etwa 15-jährigen Schülers werten, der bei einem unserer Schülertage von der Presse interviewt wurde und sagte, ich spreche kein Dialekt. Auch das Merkmal der Entrundung von Ü zu I. Sie erinnern sich vielleicht an das Beispiel Fis für Füße vorhin in der Tabelle, tritt nur um Aschaffenburg herum auf. Die Karte zu den mundartlichen Bezeichnungen für das Huhn veranschaulicht sehr schön, in welchem Gebiet diese entrundete Realisierung von Hünkel, also Hingel, verbreitet ist. Weitere Belege für Entrundung, die nur in diesem sonnengelben Gebiet vorkommen, wären zum Beispiel Ritsch statt Rutsch für Rutschen oder Beise statt Böse für Böse. Und nun zum letzten Kartenbeispiel, das gleich zwei Phänomene zeigt. Zum einen geht es um die alte Endung em, wie in Mittelhochdeutsch fadem, bodem oder besem, die vor allem in den westmitteldeutschen Dialekten verbreitet ist. Von dort aus hat sie sich bis ins Rheinfränkische hineingeschoben. Sie sehen das gelbe, ja etwas keilförmige Gebiet rund um Aschaffenburg. Hier hört man Besem für den Besen und Borem für den Boden. Und schließlich sehen Sie noch einmal die gestrichelte Linie, die Sie vorhin schon mal auf der Karte zum Infinitiv von Laden eingezeichnet sahen. Genau in dem von dieser Linie umgebenen Gebiet gibt es den sogenannten D-Rotazismus. Hier wandelt sich also ein D zwischen Vokalen zu einem R. Der Faden heißt hier Forem oder Forem und man sagt Lore statt Laden. Nach Anton Hirsch komme dieser Rotazismus vor allem im Aschaff und im Elsawatal vor. Nach den Erhebungen des Suff scheint er aber auch weiter in den Kahlgrund vorgedrungen zu sein. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen das jetzt mit den Karten zu schnell gegangen ist oder Sie gerne noch mehr davon sehen würden, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in unseren sprechenden Sprachatlas von Unterfranken, zu dem Sie über unsere Homepage kommen. Dort finden Sie etwa 100 dieser farbigen Flächenkarten, und zwar mit Hörbeispielen aus 30 Orten in Unterfranken, auch aus dieser Region. Darunter sind sicher einige Karten mehr, auf denen Sie sowohl Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten zwischen dem Rheinfränkisch-Hessischen und dem Unterostfränkischen entdecken und eben auch hören können. Und wenn Sie Lust am Rätseln haben, dann noch ein kleiner Tipp. Ich bin morgen auch den ganzen Tag beim Tag der Franken mit dem Infostand in der Sui-Cardus-Straße. Da habe ich ein Dialekträtsel dabei, da geht es nur um Dialektwörter aus der Aschaffenburger Ecke. Da können Sie mal testen, wie dialektkompetent Sie noch sind. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Oh. Sehe ich gerade erst, dass das oben immer etwas abgeschnitten war. Ich habe draußen Flyer liegen vom Dialektinstitut, da steht die Homepage-Adresse drauf. Können Sie sich gerne einen mitnehmen, dass Sie auch zum sprechenden Atlas hinfinden.
So, jetzt ist wieder Zeit für Fragen.
Frau Schäublein, ich habe eine Frage zur Zukunft der Dialekte. Sie haben, die Sprachwissenschaft hat das ja alles wunderbar eingeordnet, das ist kategorisiert. Jetzt gibt es aber bei uns die große Mobilität. Bis in den 50er Jahren, ich kann mich da erinnern, war das sehr ausgeprägt. Jetzt ist aber dazugekommen, Aschaffenburg, 3000 kommen, 3000 gehen jedes Jahr. Nach der Vereinigung Thüringisch, Sächsisch, Sachsen-Anhaltinisch. Was passiert dann mit den Dialekten und der gesprochenen Sprache, wenn sich die Bevölkerung immer stärker vermischt, vom dem Russlanddeutschen bis zu dem Sachsen-Anhaltinischen und was dann noch dazu kommt?
Ja, also ich muss sagen, diese nochmal ein Wort zu diesen Karten, die Sie jetzt gesehen haben, die basieren ja auf den Erhebungen, die wir für den Sprachatlas von Unterfranken gemacht haben vor etwa 30 Jahren. Ja, also wenn wir das Gleiche heute nochmal abfragen würden, würden die Karten vermutlich auch schon anders aussehen, weil in der Zeit hat sich wahrscheinlich eine ganze Menge verändert. Ja, die Leute sind viel mobiler geworden, man kommt viel mehr draußen rum. Und man sagt heute, es geht jetzt mehr von den Dialekten weg, also von diesen Ortsdialekten, die halt wirklich nur in einem kleinen Ort oder in einer kleineren Region gesprochen worden sind, mehr hin zu sogenannten Regiolekten, also zu Formen, die eben in einer größeren Gegend gesprochen werden, üblich sind. Und da kann es dann natürlich auch zu Mischformen kommen. Ja, also ich meine, ich komme jetzt aus dem nördlichen Unterfranken, ich komme aus Mellrichstadt. Wir haben da eh Einflüsse aus dem Osthessischen, Hessischen und Thüringischen schon im Dialekt drin. Ja, und da mischt sich natürlich jetzt alles noch viel mehr. Ja, also es gibt viel mehr diese Mischung, aber ich denke, aussterben, also es wird ja immer davon geredet, die Dialekte sterben aus, so schnell sterben sie nicht aus. Aber es ist auch immer der Appell, wir machen ja auch viel in Zusammenarbeit mit Schulen, die Eltern müssten den Dialekt an ihre Kinder weitergeben, ja, weil Dialekt, Sie haben es gesagt, ist in erster Linie gesprochene Sprache und wenn der nicht weitergegeben wird, dann geht natürlich immer wieder etwas verloren. Das ist klar.
Also wenn man sich heute früh vielleicht hier im Foyer getroffen hat, da hieß es vielleicht, ei, bist du Ado? Da sagt der eine, ja, ich bin Ado. Der andere sagt, ich bin Ado. Und der andere sagt, ich soy Ado. Und das soy ist ja wahnsinnig interessant, das kann man ja eigentlich nicht übersetzen. Also zum Beispiel, ich soy in Hespsche, ja. Also ist ja, wird in Hespisch, Golbisch, soweit ich weiß, Kleinostheim und im Karlgrund ist es Säu zu Hause. Ja, das kann man ja nie übersetzen mit ich sein, ja? Sondern ich bin. Da letzten Endes, ja, wissen Sie da was Näheres über diese sprachliche Entwicklung von diesem Säu, was ja wirklich auch die Region aufsplittet hier? Mhm. Das ist ja, also wie gesagt, vorwiegend im Aschaffenburgtal, vorwiegend im Karlgrund. Aber sonst eigentlich ist das gar nicht vorhanden. Ich weiß nicht, inwieweit es da Erkenntnisse gibt, inwieweit sich das soll oder woraus sich das entwickelt hat.
Ja, Also diese Bin-Sein-Grenze heißt die bei uns auf der Karte. Ich habe jetzt mit Absicht nicht unsere eigentliche Sprachraumkarte hier gezeigt, die wir aus unseren Erhebungen erstellt haben, weil die hat so viele Dialektgrenzen drin, das war mir jetzt zu verwirrend. Ja. Aber da ist diese Grenze auch eingezeichnet, die haben wir auch durch die Erhebungen gut feststellen können. Worauf das jetzt zurückgeht oder wie da die Entwicklung ist, das kann ich Ihnen gern per Mail beantworten. Ich habe die Formenbildung, damit habe ich mich zum Beispiel nicht beschäftigt. Ich habe die Karten zum Konsonantismus alle gemacht, aber die Sachen zur Formenbildung, also das ist ein ganz dicker Sprachatlasband, wo auch die Formenbildung des Verbs behandelt wird. Das hat ein Kollege damals gemacht und soweit ich weiß, hat er da auch einen ausführlichen Kommentar dazu geschrieben. Sie dürfen mir gerne eine Mail schreiben, dann kann ich Ihnen den gerne zuschicken. Ich glaube, da steht alles drin. Bitte?
Ja. Ja, ich habe mich ja vorhin geoutet als jemand, der eigentlich gar keinen Dialekt spricht, von Haus aus schon nie. Aber ich habe auch, ich sag mal, in meiner Schulzeit null davon mitbekommen. Ja? In der Schule ist also immer Hochdeutsch das gewesen, was wir gesprochen haben. Ja? Wie sieht es heute aus? Gibt es da Tendenzen, dass das eher wieder in Richtung Dialekt geht? Weil ich weiß, dass aus Oberbayern, da ist es ganz anders. Da wird es ganz anders behandelt. Ich habe das in meiner Studienzeit also ganz anders wahrgenommen. Und bei uns ist es also so in der Form nicht angekommen.
Also man muss sagen, ich sage jetzt mal in Altbayern, ja, da wird der Dialekt ja in allen Lebensbereichen, unter anderem auch in der Schule, viel selbstverständlicher und selbstbewusster verwendet als hier in Franken. Also wir Franken haben ja oft unseren, oder verstecken zum Großteil noch unseren Dialekt. Ja. So ein bisschen selbstbewusster sind wir inzwischen geworden, aber es könnte noch mehr werden. Ja. Das ist der eine Unterschied. Ja. Und der andere ist, also in der Schule ist natürlich das Bildungsziel erstmal, dass die Hochsprache, die Standardsprache lernen. Ja. Aber das Thema Dialekt ist im Lehrplan eigentlich in vielen Jahrgangsstufen mit drin, hängt natürlich weitgehend vom Lehrer ab, es ist ein Randthema, ja, hängt weitgehend vom Lehrer ab, ob die das irgendwie in den Unterricht integrieren. Wir versuchen das mit unseren Angeboten, wir machen ja seit 2003, seit es das UDI gibt, dank der Förderung des Bezirks, machen wir jedes Jahr einen Schülertag, zu dem wir auch Schüler aus allen Regionen einladen und die vom Untermain, die kommen übrigens immer sehr gern und räumen immer ganz schön Preise ab. Also die sind echt immer gut dabei und machen das klasse. Ja, also wir machen auch Schulbesuche und versuchen so das Thema da wieder ein bisschen populärer zu machen.
So, ich hatte noch eine Frage. Hört man das? Ja. Und zwar, was so auffällig ist, dass so Großeltern oder auch Eltern versuchen, mit den Kindern hochdeutsche Wörter zu sprechen, aber die Grammatik dazu, die bleibt auf der Strecke. Und das ist dann halt wirklich teilweise schon lustig, aber es bringt den Kindern überhaupt nichts, weil ich denke immer, die Grammatik müsste halt mal richtig sein. Ne? Wenn man zum Beispiel, geh mal bei die Oma. Oder wir werfen das Papier mal beim Papierkorb. Ne? So, also, und das ist das, was wehtut im Ohr, während ein ganz normal, schön gesprochener Dialekt halt was Angenehmes ist in meinen Ohren.
Ja, wobei aber die Grammatik natürlich, oder die Syntax, sage ich jetzt mal, schon auch mit zum Dialekt gehört, wenn man jetzt zum Beispiel an die ja, unterschiedlichen Wortstellungen auch denkt, die Sätze so haben können, ja, ich hole den O-Helfschirp oder sowas, ich habe den Wagen anschieben helfen, ja, also solche Sachen haben wir ja auch erhoben und auch die Grammatik folgt im Dialekt eigentlich auch bestimmten Regeln, die ist regelhaft, sie ist natürlich nicht korrekt wie im Standarddeutschen, das ist richtig, ja, aber ich würde mir da ehrlich gesagt nicht so viel Sorgen machen. Es hat sich in einigen Studien, die es mittlerweile dazu gibt, herausgestellt, dass Kinder, die mit Dialekt aufgewachsen sind und auch das Standarddeutsche dann erst in der Schule gelernt haben, dass die eigentlich nicht schlechter in der Schule sind als andere, dass die dadurch nicht benachteiligt sind. Im Gegenteil, eigentlich hat sich andersrum herausgestellt, dass die sogar einen Vorteil haben, weil sie nämlich zweisprachig aufwachsen und dass ihnen das dann später... dass ihnen das dann später beim Fremdsprachenlernen sogar nützt.
Eine kleine Beobachtung zum fränkischen Selbstbewusstsein. Seit einigen Jahren gibt es ja die große Errungenschaft des Frankentatorts. Und erstens kann ich mich noch an den großen Aufschrei erinnern, als der erste Dialektlaut, der im ersten Frankentatort zu hören war, ein angelerntes Salonbayerisch war, ein Salonoberbayerisch, irgendwie sowas in der Art. Also es war ganz furchtbar, ein großes Rauschen im Blätterwald, aber jetzt haben wir also gegenüber den übermächtigen Münchnern den Frankentatort durchgesetzt und dann ging sofort wieder das Proporzgequengel los. Der spielt jetzt nicht einfach in Nürnberg, sondern der muss dann auch mal in Bamberg spielen und in Fürth und so weiter und so fort. Also ein merkwürdig divergentes Selbstbewusstsein. Ich habe in allen fränkischen Bezirken mehrere Jahre gelebt, bin aber selbst kein Franke und komme aus dem Wundern nicht raus. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Und zwar, wenn Sie vor 30 Jahren diese Dialekterhebung gemacht haben, dann ist ja eigentlich das große dialektale Jahrhundertereignis schon vollzogen worden, nämlich die Millionen von Flüchtlingen, die im und nach dem Krieg eben ins heutige Westdeutschland gekommen sind. Wie hat sich das entwickelt? Haben die sich in der zweiten, dritten Generation dann völlig assimiliert? Oder hat das den Dialekt sozusagen auch den fränkischen Dialekt auch in der anderen Richtung beeinflusst?
Also da kann ich jetzt leider nichts dazu sagen, weil wir ja damals nur Leute befragt haben, die Einheimische waren. Also die mussten im Ort geboren, aufgewachsen sein, die Eltern mussten aus dem Ort sein, die Großeltern mussten schon aus dem Ort gewesen sein. Das sind dann eigenständige Untersuchungen, die dazu gemacht wurden. Aber ich kann vielleicht aus eigener Erfahrung sagen, meine Schwiegermutter ist Vertriebene aus dem Sudetenland und die hat sich dann ziemlich den Dialekt angeeignet, in dem Ort, wo sie dann gelandet ist und weiterhin aufgewachsen ist. Man hört bei manchen Sachen noch so weiter durch, aber im Großen und Ganzen hat die sich angepasst. Aber ein letztes Wort, und ich glaube, damit müssen wir dann auch wahrscheinlich Schluss machen, ne? Zum Frankentatort. Das war kein Oberbayerisch, das war eine Aschaffenburger Polizistin, die an der Pforte saß. Und die hat dann im Aschaffenburger Dialekt geantwortet und da kam der Aufschrei, dass das nicht fränkisch ist. Ja, ich bin nämlich interviewt worden, ich musste Stellung nehmen zu dem Dialekt in diesem allerersten Tatort und habe mir den sehr, sehr genau angeguckt und angehört.
Herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag. Auch
vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Ich habe nämlich dann als Antwort gegeben, dass die aus der Aschaffenburger Ecke ist und dass das natürlich zu Franken gehört. Und wieso soll da in Nürnberg an der Pforte keine Polizistin sitzen, die aus Aschaffenburg kommt? Ist doch ganz normal.
Vielleicht der nächste Tatort in Aschaffenburg könnte auch spannend werden.
Vielleicht kommen Sie mal, ja.
Auf jeden Fall vielen, vielen Dank auch für Sie, ein Aschaffenburger Pompeianer. Dankeschön. Schön, dass Sie da gewesen sind.
Ja, vielen Dank.